Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kulturtheorie, Kulturpraxis. In Italien stehen die Menschen gemeinsam auf den Balkonen und singen Lieder. In Deutschland haben über Wochen zehntausende Menschen die Wohnzimmerkonzerte gehört, die zum Beispiel der Pianist Igor Levit an mehr als 50 Abenden live gestreamt hat. Und der Wunsch, die Opernhäuser und Konzertsäle vorsichtig wieder zu öffnen, ist auch kaum noch zu überhören. Irgendetwas ganz Besonderes scheint die Musik gerade in diesen krisenhaften Zeiten auszulösen. Was aber ist das? Das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, sowas gibt's, auch wenn es wie ein Widerspruch klingt, hat dazu geforscht und jetzt eine Studie veröffentlicht. Wie und unter welchen Umständen kann Musik Menschen dazu dienen, mit einer Krise besser zurechtzukommen? So lautet die zentrale Frage. Matthias Noether sagt, ob sie sich denn beantworten lässt.
Als das losging mit den Berichten von den singenden Italienern auf den Balkonen, dann live gestreamte Konzerte aus den Wohnzimmern von Musikerinnen und Musikern und die ganzen Splitscreen-Videos und Corona-Songs, die dann so viral gingen, da dachte ich dann irgendwann, das ist wirklich wahnsinnig spannend, da müssten wir eigentlich was zu machen.
Gemeinsam mit dem Musikologen Niels Christian Hansen von der Universität Aarhus sowie weiteren Wissenschaftlern aus den USA, aus Finnland und Irland erstellte Melanie Wald-Fuhrmann eine Umfrage. Zum Beispiel wird gefragt, welchen Stellenwert das Musikhören für jeden Einzelnen während der wochenlangen Ausgangsbeschränkungen gewonnen hat. Die alles überspannende Grundfrage lautet: Gehen Menschen während der Corona-Zeit anders mit Musik um? Nutzen sie sie intensiver und wie genau? Wenn man darauf Antworten finden würde, könnte dies die Rolle der Musik in der Gesellschaft insgesamt stärken, etwa in der Bildungs- und Kulturpolitik oder in der psychotherapeutischen Arbeit. Davon ist Melanie Wald-Fuhrmann überzeugt.
Wenn wir da zeigen können, dass relativ simple und unaufwendige Dinge wie Musik hören und zu Hause ein bisschen singen oder sich mal auf den Balkon stellen, dass die einen stabilisierenden Effekt haben können in der Situation wie heute, dann wäre das natürlich toll und wichtig, sowas zu wissen, damit man es dann auch etwas aktiver pushen kann oder den Menschen, denen schlecht geht, auch wirklich vorschlagen kann, versuchen Sie doch mal diese einfachen Mittel. Natürlich braucht man auch eine Affinität zu Musik. Also ich sage mal, Musik ist keine Pille, die auf alle unterschiedslos wirkt. Man muss schon grundsätzlich was mit Musik anfangen können, damit sie auch diese positiven Effekte haben kann.
Wer allerdings nichts mit Musik anfangen kann, wird wohl nicht von sich aus an so einer Umfrage teilnehmen. Das ist ein Problem, mit dem die Macher der Studie umgehen müssen. Deshalb war es für die Forschergruppe wichtig, mehrere Länder und pro Land mindestens 1000 Menschen in die Umfrage mit einzubeziehen und dabei nicht nur die ohnehin Musikinteressierten in den Blick zu bekommen.
Was wir aber in Ergänzung zu der Studie, die öffentlich zugänglich ist, noch machen, ist, dass wir mit einem Befragungsinstitut zusammenarbeiten, was uns garantieren kann, dass wir eine sogenannte repräsentative Stichprobe bekommen, und zwar in 5 europäischen Ländern. Und die ist dann in Bezug auf Alter, Geschlecht und im Idealfall auch Bildung bevölkerungsrepräsentativ. Und da sind dann natürlich nicht nur die super Musikaffinen, die ihr den ganzen Tag singen und spielen, bei. Da hoffe ich dann wirklich, dass wir ein gutes Bild dazu kriegen, wem Musik eigentlich hilft.
Tatsächlich fragt die Studie zunächst mal danach, ob sich jemand überhaupt für Musik interessiert und ob nicht eher andere Tätigkeiten während der Corona-Zeit im Leben der Befragten in den Vordergrund traten. Im späteren Frageverlauf sollen nicht nur Dinge angekreuzt werden, sondern die Befragten sollen sich auch zum Repertoire äußern, das sie in den letzten Wochen gehört haben. Es ist ja in den sozialen Netzwerken sehr gut nachzuverfolgen, dass teilweise sehr alte Popsongs mit neuen Texten gehört werden. Mittlerweile bilden sie als sogenannte Corona-Songs schon fast ein eigenes Genre.
Was ich im Moment so kenne, habe ich beispielsweise das Gefühl, es gibt so eine starke Richtung, die das ein bisschen humorvoll, lustig und verliert nicht den Mut mäßig angeht. Dann gibt es aber auch welche, die so im Bereich des etwas pathetischeren, rührenderen sind. Also die gehen schon in Richtung negativer Gefühle, aber nicht mit dem Ziel, die Leute runterzuziehen, aber irgendwie das aufzugreifen, was auch da ist.
Melanie Wald-Fuhrmann ist überzeugt, dass die Ergebnisse der Studie auch den etablierten Institutionen des klassischen Musiklebens nützen könnten. Denn gerade hier wurden seit Beginn der Pandemie, als Konzert- und Opernhäuser geschlossen wurden, zahlreiche neue Formate entwickelt, zum Beispiel ein virtueller Spielplan.
Also heute können Sie den Parsifal hören und morgen Così fan tutte, aber nicht umgekehrt. Also es ist auch so der Versuch, etwas nachzumachen, was es im realen Leben gibt. Das ist schon etwas, wo es mich persönlich interessieren würde, wird das angenommen und natürlich auch die, die es bereitstellen, weil sich ja hoffentlich eines Tages dann auch mal wieder die Frage stellt, wie komplementieren sich diese Angebote? Also irgendwann können wir ja wieder ins Konzert gehen. Was wird dann aus diesen Ersatzformaten?
Ein Beitrag von Matthias Noether über die Musikwahrnehmung in Zeiten von Corona wissenschaftlich erforscht.